Teil 3 der Big Show 740. Motorsport mit Stefan De Vois Heinrich und mit Eddie Mielke. Danach Formel 1 mit Stefan Ehlen und De Vois. Der NFL Rundown von Andreas Renner. Die NBA mit Sepp Dumitru. The Remains of the Week. Und ganz zum Schluss Stefan Hempel zum aktuellen Tennisgeschehen. Eins. Herrschaften, das ist die Big Show 740 und bei uns geht's weiter mit dem Motorsport und Sie sind wieder vereint für diese Sendung, für die Big Show 740. Das ist auf der einen Seite Stefan De Vois Heinrich. Grüß dich, De Vois.
Ich grüße euch bei munteren 10 Grad, 11 Grad und sehr viel Sonnenschein in Tübingen. Wie ist denn in Bremen, Eddie?
Also hier ist es grau, aber morgen soll es hier auch 13 Grad werden. Aber gut, die vorweihnachtliche Stimmung, die kommt bei mir schon allein dadurch zustande, weil ich Weihnachtsgeschenke für die Enkelkinder besorgen muss, mir Gedanken machen muss, wann hole ich denn wo einen Tannenbaum? Das möchte ich gerne mit meinen Enkeln zusammen machen, die übermorgen wirklich kommen. Ja, ja, klasse. Klar, logisch. Und dann machen wir hier tatsächlich richtig Weihnachten. Allerdings, ja, da schon, mein Enkelsohn zwei ferngesteuerte Driftautos kriegt, wird es auch am Weihnachten hier unterm Tannenbaum nicht ganz ohne Motorsport ähnliche Dinge abgehen.
Das ist doch wunderbar, ja, okay. Aber 13 Grad ist für einen Weihnachtsmarkt und Glühwein auch nicht so ganz passend, oder?
Nee, nicht richtig.
Ja, aber ich dachte nur, nimmst du da deinem Enkelkind, weil meine Eltern haben das immer, das war das größte Geheimnis für uns, bis wir 15, 16 waren. Ich meine, ich glaube ich nicht ans Christkind, aber der Tannenbaum ist bei uns erst tatsächlich am 24. Jetzt nicht mehr, aber am 24. ins Wohnzimmer gekommen. Und das finde ich stark, Eddie, dass du das schon mit deinem Enkelkind gemeinsam machst.
Ja, ich halte das so, dass der den aussucht. Ne? Der kann dann entscheiden. Und wenn er irgendwie ins Auto oder ans Auto reinpasst, dann ist das bisher auch immer ganz gut gelaufen.
Umso besser. So, Weihnachten noch nicht unser Thema, aber The Vois, lass uns mal ein bisschen über Rallye sprechen. Haben wir letzte Woche auch. Jetzt ist Eddie mit dabei. Und eine Marke, die ich wusste nicht, wir haben mal kurz vorbesprochen, mit wem ich sie in Zusammenhang bringen sollte, aber du sagst mir richtigerweise auch Walter Röhrl. Lancia ist wieder da. Warum? Wer gegen wen? Was ist der Hintergrund?
Es gibt ja so einen großen Verbund inzwischen weltweit, dass Autokonzerne sich zusammenschließen und einer dieser Multikonzernzusammenschlüsse heißt heute das Kunstwort Stellantis. Da sind viele, viele einzelne uns bekannte Marken dabei, unter anderem also auch Citroën mit großer Rallye-Vergangenheit und tatsächlich jetzt eben auch Lancia. Wir hatten das letztes Jahr schon einmal kurz erwähnt, dass die tatsächlich ein relativ kleines Einsteigerauto auf Basis des Ypsilons wieder auf die Räder gestellt haben. Sie wollen offenbar ihre Motorsport-Historie, ihr sehr, sehr gutes, strahlendes Image im Rallye-Sport wieder aufpolieren. Und steigen jetzt werkseitig tatsächlich ein in die WRC2. Das ist die Zweirad angetriebene Kategorie 2, sozusagen die zweite Bundesliga in der Rallye-WM. Und sie scheinen das richtig ernst zu nehmen. Haben natürlich mit dem Citroën C3 Rallye 2 schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Der wird seit Jahren eingesetzt, hat eine Menge Siege geholt. Und jetzt wird es einfach mehr oder weniger die Basis des Autos genommen. Dann eine Y-Karosserie drüber gestülpt. Sie werden mit der Rallye Monte Carlo, die ja bereits Ende Januar 2026 beginnt, natürlich mit dem Klassiker, mit der Mutter aller Rallyes beginnen. Mindestens 8 WM-Läufe im nächsten Jahr. Und das finde ich einfach wirklich klasse. Nicht nur Walter Röhrl, Mickey Biasion, viele, viele der ganz, ganz großen Namen, Björn Waldegard, sind alle Lancia gefahren. Wir erinnern uns tatsächlich an die grandiosen Duelle auch, Zweirad angetriebene Lancia, Heck angetriebene Lancia gegen die Allrad Audi in den 80er Jahren. Das war ein Gigantenduell. Und Walter Röhrl hat im Übrigen mit beiden gewonnen. Sowohl mit Lancia gewonnen, Monte Carlo, wie dann auch später mit dem Audi Quattro. Zwei gute Fahrer haben sie jetzt auch verpflichtet. Johan Roussel aus Frankreich, der in den letzten Jahren in der WRC2-Klasse permanent vorne mit dabei ist, ist die Speerspitze und sie haben es da tatsächlich dann auch zu tun mit einer Menge etablierter Hersteller, die auch in dieser zweiten Aufsteigerklasse Autos bauen, wie Toyota, wie Skoda, wie Ford. Ob sie dann gleich jetzt ganz vorne mitmischen werden im ersten Jahr, das bleibt mal abzuwarten. Aber Mickey Nationale Bigazon, den der Eddie ja auch sicherlich noch vom Namen her kennt und als wilder Glüher, sehr italienisch, sehr temperamentvoll, der vergleicht jetzt gerade, ist Barata mit dabei bei diesem Comeback von Lancia und vergleicht jetzt Lancia mit Ferrari. Wobei wir hoffen, dass Lancia vielleicht mehr Erfolge hat als Ferrari.
Ja, das hoffe ich auch. Und du hast recht, Stefan, ich erinnere mich noch sehr gut irgendwie an meine Jugend. Lancia Stratos, das war eins meiner absoluten Lieblingsautos. Und das sehen wir ja so ähnlich auch bei Ford mit den Mustangs. So alte Geschichten, die kann man marketingtechnisch auch mal wieder in so eine Richtung drehen. Ja, und Rallye gucke ich natürlich sowieso immer hin. Ich habe kürzlich noch mit Sebastian Ogier telefoniert, nachdem er seine ganzen Feierlichkeiten mal überstanden hatte. Da bin ich auch jetzt schon mal auf die kommende Saison gespannt, ob der Sebastian Ogier es schafft, als erster seinen 10. Titel einzufahren. Im Moment sind sie ja beide gleich, er und Sebastian Loeb mit 9 Titeln jetzt. Also da blicke ich natürlich auch immer drauf. Und Ende Januar, da kann man dann auch mal wieder anfangen mit Motorsport, mit der legendären Monte.
Gibt es denn irgendeinen 10-maligen Weltmeister in irgendeiner Klasse? Marc Marquez ist 9-maliger Weltmeister jetzt, oder? Oder haben wir auch irgendwo, ich weiß es nicht, gibt es in den Motorsport-Rennklassen irgendwo einen 10-maligen Weltmeister?
Ich glaube also, Weltmeister nicht, soweit ich weiß, nicht? Eddie.
Wüsste ich auch nicht.
Aber klar ist, dass es schon Champions gibt, die sehr, sehr oft Meister waren, aber dann eben nicht mit dem Welttitel, sondern dann in ihrer jeweiligen Serie. Das hat's schon gegeben. Aber Weltmeister ist das, glaube ich, wäre das ein Novum. Und es ist ihm ja nach seiner aktuellen Form in seinem zarten Alter von besten 42, 43 Jahren, ist dem Super Sepp das durchaus zuzutrauen. Was mir sehr gut gefallen hat, Eddie, war tatsächlich, dass bei der Ehrung oder kurz vor der Ehrung sich Sebastian Loeb bei Ogier gemeldet hat und ihm gratuliert hat, und zwar von vollem Herzen. Die hatten ja eine schwierige gemeinsame Zeit, unter anderem auch bei Citroën. Klar, der eine war der Star, der andere hat am Thron gerüttelt. Dass sie sich nicht richtig riechen konnten, war klar. Sie hatten dann auch wirklich wilde, wilde Duelle auf der Rennstrecke. Aber dass jetzt diese Größe da ist von Loeb, der sich da verbeugt und sagt, also meine Herren, großer Respekt, was du da geschafft hast, finde ich klasse. Und zeigt auch, dass man dann mit dem Alter manchmal ein bisschen milder wird.
Ja, ganz genau, das ist so. Also die beiden mögen sich mittlerweile, das weiß ich auch aus erster Hand. Und für mich war beeindruckend, dass meine langjährige Kollegin Andrea Kaiser mit dem gemeinsamen Sohnemann Timmy zur Siegerehrung geflogen ist und der kleine Timmy dann tatsächlich bei der Siegerehrung mit auf dem Podest stand. Ich glaube, da wird dann der nächste Motorsportler kreiert aus der Familie Ogier Kaiser. Das wird man nicht los, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wenn man dann schon als Grundschulkind damit vertraut gemacht wird, wie das so ist, auf einem WM-Siegerpodest, ja, dann ist ja klar, wo der Weg hingeht, glaube ich.
Ja, zum Weltmeistertitel. Eddie, Marc Marquez als 10-maliger MotoGP-Weltmeister oder Motorrad-Weltmeister, hat es gegen Ende der Saison, abgesehen von der Verletzung von Marc Marquez, aber hat es da Anzeichen gegeben für dich, dass das vielleicht doch keine, wie man im Süden angeblich sagt, gemarte Wiesen ist?
Nee, aus meiner Sicht nicht. Also allein die Tatsache, wie er jetzt versucht, seine erneute Schulterverletzung auszukurieren. Also der alte Marc Marquez, der manchmal auch zu ehrgeizig war, der wäre schon längst wieder aufs Motorrad gestiegen. Der hätte es versucht, egal mit was für Konsequenzen, bei den Testfahrten damit anzutreten mit den anderen, um schon mal was für 2026 auszuprobieren. Nein, der Marc Marquez des Jahres 2025, 2026 ist schlauer geworden und weiß, dass es ihm besser tut, wenn er seine Verletzungen auskuriert. Und ich meine, wir wissen ja, wie lange Valentino Rossi in der Weltelite mitgefahren ist. Marc Marquez ist ja 32, also eine gemähte Wiese ist es aber trotzdem nicht, weil ich glaube, dass die anderen auch stärker werden. Wir haben es gesehen an Aprilia und Marco Bezzecchi, die beste Aprilia-Saison aller Zeiten. WM-Dritter, 3 Saisonsiege bei Marco Bezzecchi, der ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, sein erstes Aprilia-Jahr gefahren ist und direkt mal in die Bresche gesprungen ist für den verletzten Jorge Martin, der die Saison ja weitestgehend verpasst hat. Also eine gemähte Wiese ist die MotoGP, glaube ich, nie. Und da kommen ja dann auch noch mit Toprak Razgatoglu und Diogo Moreira, dem allerersten brasilianischen Weltmeister überhaupt auf zwei Rädern, dem Moto2-Weltmeister. Da kommen ja auch noch zwei heiße Rookies mit dazu. Und dann wird es meiner Meinung nach drauf ankommen, 2026, wie balancieren die das Ganze aus? Nämlich die Entwicklung für das neue Motorrad für 2027, dann mit Pirelli-Reifen und 850 Kubikzentimeter Motoren und nicht mal wie bisher mit 1000 Kubikzentimetern. Ja, und da kann man schon mal sagen, geht schon mal der Staffelstab an KTM, denn das waren die ersten, die die 850 Kubikzentimeter motorisierte MotoGP-Zukunft ausgeführt haben, mit Dani Pedrosa unter anderem. Honda hat nachgezogen, hat ebenfalls den 850 Kubikzentimeter Motor schon getestet. Und das ist dann für mich eine entscheidende Frage, wie gehen die alle damit um? Entwickeln sie mehr noch Sachen für 2026 nach dem alten Reglement oder gucken sie schon, dass sie das neue Motorenkonzept für 2027 ans Laufen kriegen? Das wird eine ganz entscheidende Frage sein und da bin ich wirklich mal gespannt.
Richtig gute Teams können natürlich wahrscheinlich sogar beides. Sollte man vielleicht noch sagen, wir haben es ja in diesem Jahr in der Formel 1 gesehen, Jens, dass wir tatsächlich mit Stefan Ehlen oft drüber eingegangen sind, warum sind die denn jetzt wieder mit dabei? Red Bull, wie haben die das Comeback geschafft, wo doch klar ist, unter dem Budgetdeckel und dem Wissen, dass jetzt zum allerersten Mal im nächsten Jahr neue Motoren und neue Chassis gebaut werden müssen, was also extrem aufwendig ist. Wie haben die das tatsächlich geschafft? McLaren hat sehr früh die Entwicklung eingestellt, ist deswegen am Ende vielleicht ein bisschen schwächer geworden. Ferrari hat sehr früh alles eingestellt, weil sie gemerkt haben, mit dem 25er Auto kommen sie eh nicht voran und haben gesagt, wir setzen alles auf nächsten Jahr mit dem Wissen, dass wir vielleicht mit Leclerc und mit Hamilton im Verlauf von der aktuellen Saison 2025 alt aussehen und mehr und mehr und mehr abgehängt werden. Also was Eddie da gerade beschreibt, ist genau das Dilemma, was jetzt in diesem Jahr im Grunde die Formel-1-Teams hatten. Wie viel konzentriere ich mich aufs Hier und Jetzt und wie viel der Ressourcen setze ich schon auf die Zukunft?
Das ist auch ein entscheidender Punkt, die Frage, wer kann was? Ne? Wenn ich mir zum Beispiel KTM angucke, KTM hat mit Dani Pedrosa und Pol Espargaro zwei Testfahrer, die jederzeit in der Lage sind, Top 10 in einem MotoGP-Rennen zu fahren. Also zwei richtige Raketen. Wenn ich das zum Beispiel mit Aprilia vergleiche, die haben nur einen einzigen Testfahrer, was jetzt auch ein Problem war zum Beispiel. Da hätte sich nämlich keiner der anderen Fahrer noch verletzen dürfen. Das ist Lorenzo Savadori. Der hat aber längst nicht den Speed eines Dani Pedrosa oder eines Pol Espargaros oder auch wie bei Honda eines Aleix Espargaros oder wie bei Ducati der Superbike-Vize-Weltmeister Nicolò Bulega, der da explizit in die Entwicklung des neuen MotoGP-Motorrads mit weniger Hubraum, weniger Aerodynamik und keinen Ride-Height-Devices mehr eingehen wird. Also da ist zum Beispiel dann für Aprilia mit nur einem einzigen Testfahrer der Nachteil wirklich schon aufgezeichnet. Also das liegt auf der Hand, dass man dann natürlich nicht so gut entwickeln kann, als wenn man einen Dani Pedrosa und einen Pol Espargaro da im Testfahreraufgebot hat. Das ist fast schon logisch, was das für Auswirkungen haben wird. Bin ich wirklich mal gespannt.
Wenn wir historische Formel-1-Autos anschauen, die haben sich immer dermaßen geändert, auch durch Regeländerungen natürlich. Aber wird man im kommenden Jahr in der MotoGP, ich weiß schon, bei Motorrädern ist der Spielraum nicht so groß, aber werden diese Motorräder, die wir im kommenden Jahr in der MotoGP sehen, also wirklich unterscheidbar anders aussehen als die wir die letzten Jahre gesehen haben?
Nee, also im kommenden Jahr noch nicht. Das neue Reglement tritt ja erst 2027 in Kraft. Und dann werden die Motorräder schon anders aussehen, anders klingen, sich anders anhören. Aber ich habe diese Hubraumreduzierung ja auch schon mal mitgemacht. Das gab's ja schon mal in der MotoGP. Ich glaube, dass Technikgenies wie Gigi Dallinia bei Ducati zum Beispiel oder auch die KTM Racing Abteilung rund um Piet Beirer, ich glaube, dass die so schnell sind, so clever sind in ihren Entwicklungsschritten, denen wird dann halt was anderes einfallen und denen wird dann irgendwas einfallen und ich glaube nicht, dass das allzu lange dauern wird. Großer Faktor wird dann auch der Umstieg auf Pirelli Einheitsreifen sein für 2027. Das könnte dann wiederum Toprak Razgatoglu in die Karten spielen, dem dreifachen Superbike-Weltmeister. der ja alle drei Superbike-WM-Titel auf Pirelli-Reifen, wenn auch anderen Reifen als die, die dann in der MotoGP kommen werden, eingefahren hat. Also man wird aber optische Unterschiede sehen, nur erst ab 2027.
Ja, Tevois, KTM ist in der Pflicht, aber hat KTM dieselben Mittel wie Ducati? Hat KTM dieselben Voraussetzungen, was weiß ich, Windkanalsimulation und was auch immer, wie es Aprilia hat?
Also sie sind ja jetzt Gott sei Dank wieder in ruhigem Fahrwasser. Das war eine der erfreulichsten Meldungen im vergangenen abgelaufenen Jahr, dass tatsächlich der österreichische Hersteller sich aus der Insolvenz hat befreien können und steht schon wieder in den Startlöchern. Sie haben jetzt im vergangenen Jahr, ich glaube, etwa 80 WM-Titel weltweit geholt, vor allem natürlich im Offroad-Bereich, und stehen jetzt als Titelverteidiger auch vor der Dakar gleich wieder in der Favoritenrolle, die ja ab dem 3. Januar 2026 beginnen wird. Auf der Rundstrecke ist es so, dass die sich jetzt ein bisschen gefangen haben und dass sie vor allem, um auf Dauer mittelfristig mithalten zu können mit den großen Motorradmarken, Investor suchen. Und da gibt's wohl auch schon viele Gespräche. Es ist schon ziemlich konkret, dass sie quasi die Motorsportabteilung, dass sie da dann Anteile verkaufen und einfach auswärtige Investoren an Land ziehen. Da dürfte auch ein großes Interesse sein. Wir haben gerade gesagt, wie viel WM-Titel man eingefangen hat. Das lohnt sich natürlich schon, da einzusteigen. Und das dürfte ihnen dann, glaube ich, die finanziellen Freiräume geben, Eddie, die sie auf Dauer brauchen werden.
Ja, definitiv. Da waren ja auch schon Namen wie Lewis Hamilton schon mal im Gespräch. Wir haben das Beispiel Günther Steiner ja in der vergangenen Saison auch schon besprochen, der von RW Pancheral das Tech3-Team übernommen hat. Sicherlich auch aufgrund monetärer Voraussetzungen seines Partners und Teamchefs. Also da kommt viel Bewegung rein und da hat man natürlich mit der Neustrukturierung in Sachen Marketing durch die Übernahme von Liberty Media ein gutes Beispiel mit der Formel 1, was Liberty Media alles bewirken kann. Und das ist so ein bisschen auch das Bewerbungsschreiben von allen Beteiligten. Ich habe mich kürzlich auch auf der Intermod lange mit Lucio Cecchinello darüber unterhalten, der ja ähnlich wie das Tech3-Team auch ein privat eingesetztes Kundenteam ist, allerdings auch sehr, sehr nah in dem Fall mit Honda zusammenarbeitet. Der sagt auch, dass das ohne solche Wege in Zukunft auch in der MotoGP nicht gehen wird. Völlig egal, ob Hersteller oder Kundenteam. Also ich bin nicht gespannt, wie sich das entwickelt und was da kommt. Müssen wir mal abwarten. Aber das Schöne ist ja für uns, wir haben was, wo wir drüber reden können. Und da ist einiges in Bewegung.
Herrlich. Wir machen eine kurze Pause, verabschieden uns. Von Eddie bedanke ich mich natürlich ganz, ganz herzlich für die wöchentliche Expertise von dir, Eddie. Dir frohe Weihnachten. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Stefan Edel.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 740 und wer hätte das gedacht, dass wir in dieser Woche auch über die Formel 1 plaudern können, aber The Voice ist natürlich dabei geblieben und neu dazugekommen. Irgendwo, man weiß nicht wo, aber es ist Outside und er hat ein Stirnband auf, obwohl es 14 Grad hat. Das ist Stefan Edel. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde. Ja, 14 Grad bei dir vielleicht, bei mir sind es ein paar weniger. Aber ja, ich bin gerade unterwegs und habe mir gedacht, ich schalte mich trotzdem an.
Selbstredend. Ich habe ein Statement gehört von Dr. Helmut Marko, The Voice im ORF, wo er völlig nachvollziehbar erklärt hat, wie es zu dieser Trennung gekommen ist und dass es dann halt doch im beidseitigen Einvernehmen war. Und das macht man natürlich auch nach vielen. Glaubst du das, dass es im beidseitigen Einvernehmen war?
Ja, ich glaube, er hat tatsächlich schon gesehen, was da auf ihn zukommt. Sagen wir es einfach mal so. Mit dem Tod von Didi Matischitz hat sich natürlich bei Red Bull wahnsinnig viel verändert. Es war ein direkter Draht zwischen den beiden, ganz großes Vertrauensverhältnis. Und jetzt in der letzten Zeit hat Red Bull dem Doktor schon ab und zu mal auf die Füße getreten, hat ihm gesagt, pass mal auf, so geht das nicht. Er ist jetzt sukzessive tatsächlich ein bisschen beschnitten worden in seinen Möglichkeiten, in seinen Entscheidungswegen. Wir wissen, er ist ein sehr, sehr freier Geist, der Doktor. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Präsentation eines kraftwalzen Formel-3-Teams Ende der 80er Jahre mit einem schlagsigen Tiroler, der bei der Pressekonferenz ganz am Abseits stand. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wer fährt denn das Auto? Und dann hat der Doktor gerufen, komm, Karl, Karl, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Und dann kam da ein 17-jähriger, großgewachsener Tiroler und hat gesagt, ja, ich bin der Karl. Und so ging das los und schon da war das ganz anderes Auto als alle anderen, die damals Reinhardt gefahren sind. Der Doktor hat damals einen Rolls geholt, hat gesagt, ich mache was ganz anderes als alle anderen. Aber es standen, ich glaube, bei dem Formel-3-Team schon bei der Präsentation 5 oder 6 Leute in Rolls-Klamotten dabei. Da war schon klar, Formel 3, ist das hier ein Werkseinsatz oder entschuldige bitte, was ist denn hier los? Der Doktor hat schon dafür gesorgt, dass das damals schon alles gestimmt hat. Und jetzt hat er einfach gemerkt, die wollen eine neue Führungsstruktur, das passt ihm überhaupt nicht mehr rein. Und schön fand ich tatsächlich, dass man ihm dann eigentlich diesen Abgang gelassen hat, dass er jetzt tatsächlich sagen kann, ich bin aus eigenen Stücken zurückgetreten, nach über 20 Jahren, so vielen Erfolgen. Es wird jetzt eine neue Zeit kommen für Red Bull, es werden die Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen müssen abgesprochen werden. Das ist nicht seins. Und man, er hat ja nun auch so gut wie alles erreicht. Was soll da jetzt noch kommen? Wir haben uns eh gewundert, also zumindest ich weiß nicht, wie es beim Stefan ist, der noch ein paar Generationen quasi vor mir ist, noch viel jünger. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt in diesem Jahr Route 66, dann der Doktor mit weit über 80 zu so viel Formel-1-Rennen fliegen und so viele andere Termine zu haben, das ist schon wirklich herausfordernd und das nervt ungemein. Die Arbeit selbst ist schön, das kennen wir als Reporter auch. Aber diese ständige Reiserei, immer nur aus dem Kofferleben, das muss dann auch einem 83-, 84-Jährigen irgendwann zu viel sein, zumal er finanziell aus dem Gröbsten ja längst raus ist.
Ja.
Stefan nickt.
Ja, sag vielleicht gleich was, dass Dr. Helmut Marko ja auch zu der ganzen Situation mit Christian Horner ein bisschen was gesagt hat. Und ich habe das schon immer, okay, natürlich ist der eine immer die Fraktion, der andere eher die Fraktion, aber wenn sie nicht miteinander gekonnt hätten gewissermaßen, hätte es ja auch nicht funktioniert. Aber irgendwie haben sie dann doch eigentlich gar nicht so gut miteinander gekonnt, Stefan Edel.
Ehrlich gesagt, glaube ich, die waren sich von Anfang an nicht ganz grün, weil irgendwo hatte dieses Team immer zwei Chefs. Ne? Das eine war der Teamchef, der Christian Horner, und das andere war der nicht ausgesprochene Chef Helmut Marko, der halt den guten Draht hatte zu Dietrich Mateschitz, den ganz kurzen Dienstweg, und im Prinzip halt auch entscheidungsbefugt war. Und eigentlich muss man davon ausgehen, ist es eine Überraschung, dass es so lange so gut funktioniert hat. Mhm. Und als der Mateschitz halt nicht mehr da war, weil er gestorben war, da glaube ich, hat da jeder versucht, irgendwie sein Nest nochmal neu zu machen. Und der Helmut Marko hat, so ist meine Wahrnehmung von außen zumindest, einfach versucht, so weiterzumachen wie bisher. Und der Christian Horner hat halt genau das Gegenteil gemacht. Der hat halt tatsächlich versucht, Regierung zu spielen und da mehr Macht an sich gerissen. Und interessanterweise, das wurde alles immer sehr runtergespielt und sehr, sehr klein gehalten, die ganze Diskussion und der Zwist im Team, der offensichtlich war. Aber jetzt, nachdem Helmut Marko raus ist, hat er ja ein doch sehr offenes Interview gegeben und auch klipp und klar gesagt, ja, also der Horner, das hat ihm nicht so gepasst und der hat so viel Macht an sich gerissen und hat da einfach unsaubere Spiele gespielt. Genau, und das ist die Hauptsache. Er hat halt nicht mit offenen Karten oder nicht fair oder mit gezinkten Karten gespielt. Und das hat ihm sehr gestunken. Und ich glaube, letztendlich ist das auch einer der Gründe, warum Red Bull als Erfolgsteam so zerbrochen ist. Ne? Da gibt's ja auch ein schönes Bild von vor 2 Jahren zum Beispiel. Da sind sie alle noch auf dem Foto drauf. Adrian Newey, Christian Horner, Sergio Perez und Rob Marshall und wie sie alle heißen. Und die sind halt alle nicht mehr da inzwischen. Jetzt ist auch der Helmut Marko nicht mehr da. Also das einstige Erfolgsteam von Red Bull, das ist ziemlich auseinandergefallen. Und die große Frage wird halt jetzt, ob es halt jetzt in den neuen Strukturen ohne diese ganzen Leistungsträger gelingt, daran anzuknüpfen, noch dazu mit eigenem Motor. Also als reinrassiges Werksteam, das ist schon extrem spannend, muss ich sagen. Und ich glaube auch, für den Helmut Marko ist es an der Zeit gewesen, es ist a young man's game, ne? Das ist schon so. Es war völlig richtig, dass er irgendwann mal sagt, okay, danke, das war's. Ehrlich gesagt, hätte der Schritt auch schon vor ein paar Jahren erfolgen können, glaube ich. Es ist jetzt gut, wie es ist. Er hat noch geträumt davon, dass der Max Verstappen den 5. Titel in Folge holt. Das wäre ein Clou gewesen. Das hat nur der Michael Schumacher geschafft und sonst niemand, selbst Lewis Hamilton nicht. Und es hätte auch klappen können, ne? Und dann wäre es natürlich ein noch viel schönerer Abschied gewesen, aber so war es auch völlig in Ordnung. Also man kann das Kapperl ziehen vom Helmut Marko, das ist schon eine brutale Lebensleistung im Motorsport.
Ich bin ja gerade in Graz oder in der Nähe von Graz. Vielleicht läuft er mir über den Weg. Es gehört ihm ja halb Graz, wie böse
zu. Absolut.
Behaupten, ja. So. jetzt kommt ein neues Reglement, The Voice, im kommenden Jahr. Das heißt, wir haben es ja gerade vorhin auch besprochen, manche Formel-1-Teams arbeiten schon mit Hochdruck dran, andere vielleicht parallel, so wie Red Bull, die dann auch im letzten Jahr noch was ins Auto investiert haben. Aber wie viel Zeit zum Testen bleibt eigentlich denn den Teams, um tatsächlich dieses Auto, naja, an den Start zu bringen 2026 so, dass sie auch wirklich konkurrenzfähig sind?
Ja gut, hoffen tun sie alle, dass sie konkurrenzfähig sind und dass das reichen wird. Wir haben natürlich wieder die offiziellen Formel-1-Tests. Entschuldigung, ob das reichen wird? Beim einen Team wird es reichen, beim anderen Team sicherlich nicht. Interessant wird tatsächlich sein, ob du ähnlich wie Ferrari in diesem Jahr sehr früh schon feststellen kannst, dass einer sich komplett vertan hat und komplett irgendwie falsch interpretiert hat. Was jetzt noch viel komplexer ist rauszufinden, weil du sowohl Motor wie Auto neu hast, das hatten wir seit Menschengedenken eben noch nicht. Ich glaube, einige werden auch einen ganz tiefen Durchatmer jetzt bei den Weihnachtsfeiern gehabt haben, wie zum Beispiel Mercedes, die gesagt haben, also mit diesen aktuellen Autos, die wir bisher gefahren sind, mit diesen Downforce-Autos, sind wir nie zurechtgekommen. Wir haben es wirklich nie verstanden, so deutlich muss man sagen. Sie haben diese Autos nie verstanden, deswegen waren diese irren Schwankungen in der Formkurve. Sie haben das so ein bisschen ausgleichen können, aber sie hatten bis zum Ende Bouncing und bis zum letzten Rennen. Und die werden einfach sagen, oh, Hauptsache, dass der Mist ist weg und wir können uns jetzt auf was komplett Neues konzentrieren. Jeder macht sich natürlich Mut und sagt, ja, jetzt haben wir ein weißes Papier, alle fangen ja wieder bei Null an. Und wir haben ganz große Chancen jetzt, weil freier Geist und tolle Ideen und wir werden den großen Wurf machen. Ich fürchte, bei den ersten Tests, spätestens da, Stefan, werden wir dann doch ein paar demoralisierte Gesichter sehen, oder?
Das ist so, ja. Und mir hat mal ein Sportchef in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft gesagt, das ist schon toll, wenn da 5, 6, 7 Teams mitfahren oder unterschiedliche Marken, aber es gibt halt nur 3 Plätze auf dem Podium und dahinter wird geweint. Und es steckt so viel Wahrheit drin, ja. Und das kann auch einfach nur bedeuten, es wird Leute geben, die verlieren müssen. Ist einfach so. Es gibt 22 Plätze nächstes Jahr, 11 Teams und es kann nicht jeder Erster werden. Und diejenigen, die halt hinten stehen, ja, die werden halt Fragen beantworten müssen. Und sehr wahrscheinlich, relativ weit hinten, wird zum Beispiel auch Neueinsteiger Cadillac stehen. Ganz einfach, weil sie neu sind, weil sie es zum ersten Mal machen und weil die Bäume da nicht in den Himmel wachsen. Also ja, da wird der Druck extrem groß sein nächstes Jahr, dass man abliefern muss. Und das gilt natürlich auch für die Teams, die dieses Jahr extrem früh das Handtuch geworfen haben und gesagt haben, wir konzentrieren alles auf 2026. Nur wenn es dann 2026 halt auch wieder nicht läuft, dann wird es allmählich dünn für so Konsorten, vielleicht wie Alpine oder Aston Martin oder dergleichen. Also das ist die Krux an der ganzen Geschichte, ne? Es ist eine extrem große Chance, wenn man es richtig macht, dass man extrem weit vorne landet. Es ist aber halt auch ein Risiko, wenn es halt eben nicht so ist, wie man sich's vorstellt, dass man dann halt sehr weit hinten steht und das möglicherweise über Jahre hinweg. Also es gibt Mechanismen im Reglement, dass man nachbessern darf. Das gilt vor allem für den Antrieb, dass man nicht wieder in die Situation reinläuft wie von 2014 abwärts oder aufwärts dann, dass man jahrelang hinterher fährt. Das ist schon möglich, aber natürlich dieses erste Jahr, wenn man da nicht aus den Startblöcken gut rauskommt, das ist schnell weg dann, ne? Und der Nachhall wird bleiben. Deswegen, einige haben eine wirklich große Aufgabe vor sich und ich glaube, das Beste wäre, dieses Reglement jetzt nicht von Anfang an zu verkacken.
Aber da bin
no risk, no fun.
Ja, aber da bin ich doch, bevor es bei Aston Martin extrem zuversichtlich mit Adrian Newey. Und ist bei Alpine dann nicht so. Oder könnte es sogar sein, dass Adrian Newey irgendwann sein Mojo verliert und nicht gleich wieder ein Siegerauto baut?
Also sagen wir die Wahrscheinlichkeit, viele, vor allem der britischen Motorsport-Formel-1-Journalisten, haben das immer wieder mal so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesagt, der kann doch nicht über nochmal ein Jahrzehnt und nochmal eine neue Messlatte legen. Er hat es immer wieder gemacht. Und er hat immer wieder was Neues gefunden und er hat das Reglement sehr intensiv gelesen. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht sehr groß, dass er komplett daneben liegt. Aber wer weiß das schon? Und da wir zwar sehr erfahrene Kaffeesatzleser sind, ist das sehr hilfreich. Aber klar ist auch, wir wissen es nicht. Und ich hoffe mal, mit neuem Windkanal und dem ganzen Geld, dem man bei Aston Martin da neue Fabrik investiert hat, und die Tatsache, dass tatsächlich Adrian Newey sich seit März, April 2025 auf das neue Reglement konzentriert hat und am aktuellen Auto eigentlich so gut wie gar nichts mehr gemacht hat, spricht schon dafür, dass er wieder einen Kniff gefunden hat. Die Frage wird sein, ist das ein Kniff nur im Chassis? Ist es ein Kniff dann auch, der auf der Motorenseite wirkt? Wie wichtig wird Aerodynamik sein? Wir haben es jetzt in der MotoGP gesehen. Aerodynamik ist nach wie vor dieser Bereich, in dem es am meisten Fortschritte noch gibt. Auch da wird's zu sehen sein. Und vor allem bei Newey kann man sagen, er ist der Meister der Schlupflochfinder. Der kann am besten zwischen den Zeilen lesen und am besten denken, was tatsächlich der Reglementmacher sich gedacht hat und wie du den ausbremsen kannst. Ich glaube, Stefan, dass er diese Fähigkeit vermutlich nicht verloren hat beim Rosenschneiden zu Hause.
Das glaube ich auch, dass er das nicht verloren hat. Es ist allerdings auch so, manchmal hat es nicht vom ersten Jahr an geklappt mit Adrian Newey. Das hat bei McLaren funktioniert damals, als es die großen Regeländerungen gab zur Saison 1998. Bei Red Bull hat er auch ein paar Jahre gebraucht, bis er da ein Siegerauto hatte. Ne? Also die Voraussetzungen bei Aston Martin sind besser als anderswo. Alles schnieke, alles toll, alles state of the art. Also wenn es klappen kann, dann bei Aston Martin. Ich glaube, das darf man ihm zutrauen. Ein Fortschritt von 2025 auf 2026 wird es auch geben. Aber der Druck ist natürlich einfach immens, weil jeder erwartet einfach, dass es eine Granate wird, dieses Auto. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob er das halten kann. Also seit über 30 Jahren, mehr als die Hälfte der Formel 1-Geschichte, was die Rennanzahl angeht, gewinnen Newey-Autos in der Formel 1. Das ist unfassbar. Und alleine dieses sportliche Erbe, was er da mit sich rumträgt, bedingt im Prinzip, dass auch der AMR 26 von Aston Martin ein Erfolg wird. Also alles andere kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, oder? Und deswegen glaube ich auch, das wird schon recht interessant. Und recht interessant wird es, glaube ich, dann auch im Saisonverlauf, weil ich bin mir ziemlich sicher, je nachdem, wie das Kräfteverhältnis aussieht, wird der Fahrermarkt für 2027 relativ schnell und relativ stark explodieren.
Das ist nämlich der nächste Punkt, den ich bei Aston Martin noch anschneiden möchte. Wir wissen, dass Alonso zwar immer noch sehr, sehr gut ist, aber ist er auf einem Verstappen-Piastri-Norris-Niveau? Weiß keiner. Das weiß momentan keiner. Ja. Und dass der Herr Stroll eh nur zum Hinterherfahren mehr oder weniger gut ist, wissen wir auch. Papa hält die Hand drüber. Am Ende wird es darauf ankommen, dass du dann in einem guten Auto 2026 auch die richtigen Glüher drin sitzen hast. Ja. Du brauchst dann die Leute, die das umsetzen können. Und da bin ich bei Aston Martin, habe ich so ein leichtes Fragezeichen.
Tja. Nicht nur du.
Nicht nur du, der Voice. Na, ausgezeichnet. Also, Adrian, ich weiß, du hörst uns. Kein Druck. Überhaupt kein Druck, aber schau mal,
no pressure.
Wie du gebaut hast. Danke, Stefan Ehlen. Danke, der Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 740.
Servus, Leute. Das ist der Groovy. Ich höre Sportradio 360.
Touchdown! He is Houdini! What a play! Oh, he's got the first down! How about Roethlisberger? Wow!
Ja, es wird schon langsam Dezember, nein, es wird schon langsam Weihnachten und die Playoffs stehen bald an in der NFL. Umso wichtiger der NFL Rundown von Andreas Renner. Also Andreas, to add insult to injury. Oder ist es umgekehrt? Nein, das passt schon. To add insult to injury, sagt der Amerikaner manchmal. Und das ist an diesem Wochenende genau der Fall gewesen. Die Kansas City Chiefs werden in diesem Jahr nicht in die Playoffs kommen und Patrick Mahomes hat sich verletzt. Was ist denn da schlimmer? Das Verpassen der Playoffs oder die Verletzung von Mahomes?
Na, das hängt natürlich ein bisschen vom Verlauf der Genesung von Patrick Mahomes ab. Wir sind ja jetzt so spät in dieser Saison, dass ein Kreuzbandriss nicht zwangsläufig ausgeheilt sein muss, wenn die nächste Saison beginnt. Ich denke mal, was richtig schwierig wird, ist, dass er rechtzeitig fit wird fürs Trainingslager. dann ist er möglicherweise in der kompletten Vorbereitung nicht mit dabei, selbst wenn er in Woche 1 spielen kann. Das heißt, die Auswirkungen von dieser Verletzung können sich natürlich noch auf die nächste Saison auswirken. Und das macht es schlimmer, als diese Saison mal die Playoffs zu verpassen. Die Chiefs haben jetzt einen sensationell guten Lauf gehabt in den letzten 10 Jahren. Das ist in der NFL so, das wird nicht ewig so weitergehen. Anders in der Fußball-Bundesliga, wo der FC Bayern immer seine Kreise dreht. Egal, was da so passiert, die Kansas City Chiefs haben eine Ära geprägt. Das ist jetzt erstmal vorbei. Patrick Mahomes ist natürlich der Schlüssel dazu, dass sie dann demnächst nochmal eine weitere Ära prägen, so wie das bei den Patriots ja auch war, dass sie eine erste Phase mit Tom Brady als Quarterback hatten, wo sie sehr gut waren. Dann gab es ein paar Jahre, in denen sie immer noch gut waren, aber eben keinen Super Bowl mehr gewonnen haben. Und dann am Ende von Bradys Karriere haben sie nochmal ordentlich nachgelegt. Und auch das wird die Aufgabe der Chiefs sein, um Patrick Mahomes jetzt wieder ein Team aufzubauen. Und da geht's halt auch drum, auf der Receiver-Position besser zu werden. Die Leute, auf die sie gebaut haben, auch jetzt im Verlauf dieser Saison, wie Rashee Rice oder Xavier Worthy, waren am Ende dann doch Enttäuschungen. Und Travis Kelce ist halt inzwischen auch relativ alt und nicht mehr die dynamische Kraft, die er früher mal war. Und da werden sicher andere Optionen gefunden werden müssen. Und das kann schon dann auch sein, dass es ein bisschen dauert. Aber klar ist, es wird sich halt alles um Mahomes drehen. Und solange sie den haben, wenn sie immer eine Chance haben, hoffentlich ist er bald wieder fit.
Andreas, ich tue mir oder mich immer noch extrem schwer mit den Pittsburgh Steelers. Die machen mir keine Freude. Jetzt haben sie aber gegen Miami gewonnen. Darf ich? Gut, das ist kein Maßstab. Anyway, sie haben gewonnen, davor gegen Baltimore rausgewürgt. Darf ich mir, obwohl ich eben keine Freude habe, dennoch vielleicht auf wenigstens einen Sieg in den Playoffs Hoffnungen machen?
Eins muss klar sein, belastbare Versprechungen werde ich nicht machen. Die gute Nachrichten, da reden wir später nochmal drüber. In der AFC ist relativ viel möglich. Da kann dann in den Playoffs auch schon was passieren. Aber die Steelers sind jetzt halt Tabellenführer in einer Division, die am Ende überraschend schwach war. Wir haben ja alle gedacht, naja, die Baltimore Ravens, das ist ein echter Super Bowl-Kandidat. Und die Cincinnati Bengals, wenn Joe Burrow dabei ist, dann ist mit denen auch zu rechnen. Die waren ja mit ihm auch schon mal im Super Bowl, selbst wenn die Abwehr nicht so gut ist. Und die Steelers waren dann halt so, sagen wir mal, die dritte Kraft in der Division vor der Spielzeit. Jetzt haben die Steelers ihr Ding gespielt, sind ungefähr auf dem Niveau gewesen, auf dem wir es erwartet haben. Gut, aber nicht überragend. Und die anderen sind eingebrochen. Und deswegen würde ich sagen, man nimmt mit, was man kriegen kann. Das Problem, dass viele in USA natürlich mit den Steelers haben, das ist immer auf einem guten Niveau, ne? Aber es ist halt auch schon sehr lange nicht mehr herausragend gewesen. Und manche sind halt der Meinung, es wäre besser, mal einen Cut zu machen und neu anzufangen, vielleicht sogar auf der Trainerposition, auch darüber haben wir ja schon geredet, und dann frisch zu starten, und dann hat man vielleicht mal ein oder zwei Jahre, wo es nicht so gut läuft, aber dann bekommt man auch gute Draftpicks und hat die Chance, die Mannschaft zu verjüngen und zu verbessern, was derzeit nicht so einfach ist, weil die Steelers sind halt immer so gut, dass sie keine hohen Draftpicks bekommen. Und zum Beispiel einen Quarterback der Zukunft zu finden, ist unter diesen Bedingungen extrem erschwert, und es ist ihnen ja definitiv nicht gelungen. Sie haben ja dann immer wieder auf Veteranen gesetzt auf der Quarterback-Position, die dann doch die Erwartungen nicht erfüllt haben. Also in Playoffs, sagen wir es mal so, ein Sieg kann ich mir schon vorstellen, mehr bin ich skeptisch.
Vielleicht das lässigste Spiel des Wochenendes, Andreas. Die Bills gewinnen gegen die Patriots, legen ein unglaubliches Comeback hin, aber New England führt nach wie vor in der AFC East. Wer ist für dich das stärkste Team in dieser Division? Buffalo gegen New England war ja 1-1. Und welches ist das stärkste Team in der AFC überhaupt?
Ja, da knüpfen wir gleich an das Thema AFC an, und dann fangen wir mit dem zweiten Teil der Frage an. Ich glaube, von den Mannschaften, die sich dieses Jahr in der AFC für die Playoffs qualifizieren, da gibt es nicht einen einzigen klaren Favoriten. Ich glaube, wer sich da qualifiziert, ist gut, aber nicht sehr gut, und da kann jeder jeden schlagen. Und dann können wir sagen, okay, Mannschaften, die einen Superstar-Quarterback haben, wie Josh Allen oder die Chargers mit Justin Herbert oder die Patriots mit Drake May, der sich in diese Konversation rein gespielt hat im Verlauf dieser Saison. Die haben natürlich eine bessere Gelegenheit oder eine bessere Chance als, sagen wir mal, die Steelers, weil wir gerade dabei waren mit Aaron Rodgers über 40 und nicht mehr so beweglich. Aber trotzdem glaube ich, das Rennen in der AFC ist so offen wie noch nie und wer auch immer sich da qualifiziert, wird nicht wirklich eine Überraschung sein. Ich habe gerade gesagt, an die Steelers glaube ich nicht, vielleicht mit Ausnahme der Steelers. Aber ja, das gibt viele Leute, die sagen, das finde ich jetzt aber uninteressant. Ich glaube, das macht eigentlich den Reiz aus, auch in der NFL, dass sowas eben öfter mal passiert, haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Und dass da der Weg frei ist für eine Mannschaft, die jetzt noch einen Lauf kriegt, sich für einen Super Bowl zu qualifizieren oder vielleicht sogar dort eine ganz gute Rolle zu spielen, finde ich nur positiv. Klar ist natürlich auch, und wir reden jetzt hier, bevor wir wissen, welche Verletzungen noch welche Teams betreffen werden, wo vielleicht wichtige Leute ausfallen, aber im Moment gehe ich mal fest davon aus, dass vor dem Super Bowl der Favorit die Mannschaft aus der NFC sein wird, die sich qualifizieren wird und nicht die aus der AFC.
Philip Rivers hat bei seiner Rückkehr zu den Colts verloren. Okay, das habe ich gesehen. Aber wie hat er sich aus deiner Sicht geschlagen, Andreas?
So, da hast du mich jetzt erwischt, weil ich noch nicht dazugekommen bin, ein bisschen mehr von diesem Spiel zu sehen. Ich habe ein paar Highlights gesehen von Philip Rivers. Ich denke, was man sicher sagen kann, ist, zusammen mit einer sehr guten Defensivleistung hat er es geschafft, sein Team im Rennen zu halten. Man hat schon gemerkt, Beweglichkeit schwierig, die Wurfkraft nicht mehr so wie früher. Aber das war absolut zu erwarten. Es geht schlicht und einfach darum, jemanden auf dem Platz zu haben, der Erfahrung hat, der die Plays macht, die da sind. Aber man hat dann auch gesehen, um in so einem Spiel dann 25 oder 30 Punkte zu erzielen, dafür hat es halt nicht gereicht. Deswegen, ja, muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist ja jetzt auch für die Seahawks ein richtig schwieriges Spiel gewesen. Einfach deswegen, weil, klar, die kennen Phil Rivers von vor 5 Jahren, aber als Defensive Coordinator würde mich das wahnsinnig machen, wenn ich nicht genau weiß, wie kann der sich bewegen, wie viel Wurfkraft hat er noch, wo sind Schwächen, die ich ausnutzen kann. Also die Trainer analysieren ja die Videos, die Spiele der Gegner intensiv vor jeder Partie. Und wenn man dann auf einen trifft, der in den letzten 5 Jahren nicht gespielt hat, hat man ja quasi gar keine Ahnung oder fast gar keine Ahnung, was bei dem noch geht und was eben nicht mehr geht. Und das macht die Vorbereitung deutlich schwerer. Und die San Francisco 49ers, die nächste Woche dann gegen die Indianapolis Colts spielen, und zwar tatsächlich dann erst Monday Night, die werden sich wesentlich besser speziell auf Philip Rivers vorbereiten können, weil die haben ja jetzt ein Spiel, die haben jetzt Tape, das sie analysieren können und das werden sie auch tun.
Ja, und dann sehen wir bei den In-and-Outs des kommenden Wochenendes, das letzte Wochenende vor Weihnachten, Andreas, was dürfen, sollten, müssen wir nicht versäumen?
Ja, reden wir über die Spiele nächste Woche. Fangen wir mal an mit Monday Night, arbeiten uns dann zurück. Colts 49ers ist natürlich für Indianapolis ein wichtiges Spiel, das müssen sie gewinnen, aber San Francisco hat auch nichts zu verschenken. Die sind ja mit den Rams und mit den Seahawks in der gleichen Division und nach derzeitigem Stand können die in der Division Erster oder Dritter werden. Die können die Nummer 1 Seed in den Playoffs bekommen oder vielleicht aus den Playoffs rausfallen. Also da ist noch einiges möglich. Insofern hat San Francisco definitiv auch nichts zu verschenken. Dann, wie gesagt, arbeiten wir uns rückwärts durch das Football-Wochenende. Sonntag um 22.05 Uhr, da würde ich mir Broncos gegen Jaguars anschauen. Das sind zwei Teams, die ganz klare Playoff-Kandidaten sind. Die Jaguars natürlich auch dadurch, dass sie in der AFC South unterwegs sind mit einer ganz guten Chance. Aber die Jaguars so ein bisschen unter dem Radar geflogen haben. 10 Siege und 4 Niederlagen und die Broncos, die gerade ein Ausrufezeichen gesetzt haben mit ihrem Sieg am letzten Wochenende, die müssen das natürlich jetzt wieder bestätigen. Da kommt also der nächste schwere Gegner und dann gucken wir mal, was da dann am Ende bei rauskommt. Und das andere Spiel, das ich auf jeden Fall noch empfehlen werde, das ist gleich mal am Freitagmorgen unserer Zeit, 2.15 Uhr, nämlich Seahawks gegen Rams, Thursday Night Football. Und das sind die zwei anderen Mannschaften aus der NFC West, die sich mit San Francisco zusammen um den Divisionstitel streiten. Und für die Seahawks, die diese Woche gegen die Rams spielen und nächste Woche gegen die 49ers, gilt, sie dürfen auf gar keinen Fall beide Spiele verlieren, sonst wird's nämlich potenziell blöd. Und deswegen ist da einiges drin und die Rams mit ihren 11 Siegen und 3 Niederlagen genauso wie Seattle sind ja für viele die insgesamt beste Mannschaft der Liga und haben sich letzte Woche ein klasse Duell mit den Lions geliefert. Das hier wird wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Defense geprägt sein und da wird man dann sehen, aber es ist in Seattle, also auch eine schwierige Aufgabe für die Kalifornier. Das ist ein Spiel, das sollte man auf gar keinen Fall verpassen.
Das war's, der NFL Rundown von Andreas Renner in der Big Show 740. Kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Das ist die Big Show 740, Sportradio 360. Und in der Leitung ist der NBA-Chefkoch, ist Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Folgendes, mein lieber Sepp. In New York wird kein Banner hochgezogen und ich bin absolut erstaunt, denn dieser NBA Cup, von dem ich immer noch nicht genau verstanden habe, warum es denn eigentlich geben soll, muss und darf. But anyway, der ist nur dann, es ist nur für dieses, also so rum. Stimmt es, dass dieser NBA Cup nur für jenes Team wichtig ist, das ihn auch gewinnt?
Im Prinzip ja. Das sind die einzigen, die ausbezahlt werden. Die Spieler, die noch mehr Geld verdienen müssen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, als würden sie das nicht ohnehin schon zu Genüge tun. Und für den Rest der Liga angeblich, so sagt man, ich glaube nicht, dass es da empirische Beweise dafür schon gibt, aber angeblich nehmen die Spieler das viel ernster, diese Cup-Spiele, die ja als Regular Season Games doublen. Allerdings ist es einfach ein Money-Making Endeavor, ein extra Produkt, das die NBA da auf die Beine gestellt hat. Man sehe sich nur das Branding an, die Werbepartner und diejenigen, die da auch prominent mit im Boot sitzen. Und ja, es ist der verzweifelte Versuch, den regulären Saisonspielen in unserer heutigen Zeit mehr Bedeutung zuzuschieben, als sie vielleicht haben. Diese Diskussion, ist die Saison zu lang, ist das irrelevant vor den Playoffs, die ja eigentlich die richtige, die reale NBA-Saison dann repräsentieren, wollen wir da ein bisschen mehr Gewicht diesen Spielen verleihen im November, im Oktober, im Dezember, die einfach nicht relevant genug sind. Und meine persönliche Meinung, also ich bin da on the record, ist, das schafft die NBA nicht. Also ich finde diesen Cup nach wie vor, er tut mir nichts persönlich, ich habe nichts persönlich gegen diesen Cup, aber ich finde einfach diesen Versuch, ja sag mal, suboptimal, was die Umsetzung anbelangt und dann auch ja, das, die Verwirklichung der Intention letzten Endes. Und dass die Knicks dieses Banner nicht hochheben, um da den Kreis zu schließen, den du aufgemacht hast, finde ich tipptopp. Das ist das erste Team in der noch nicht ganz kultigen Historie dieses Cups, das sich entschlossen hat, dieses Banner nicht hochzuhängen. Und das ist auch in Ordnung. Also ich finde, auch wenn man sich die Bilder anschaut, ich überlasse das gerne jedem Fan selbst, da zu urteilen. Wie gesagt, das ist alles nur meine subjektive Meinung. Aber es ist so ein bisschen krampfhaft der Versuch, da ein bisschen Fußballstimmung aufkommen zu lassen, was diesen extra Pokal anbelangt. Und ich glaube nicht, dass die NBA sich damit einen Gefallen tut. Aber ja, wie gesagt, letzten Endes ist es sportlich irrelevant und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner von uns sagen wird, ja, dieser Spieler XYZ hat noch nie einen Titel gewonnen, aber er war Cup-Champion 2025.
Dieser Spieler, der Spieler, wenn man es denn glauben soll, der diesen NBA Cup maßgeblich bestimmt hat, war Jalen Brunson, der zum MVP gewählt wurde, Dan Labbertat hat gestern gefragt, rhetorisch, vielleicht nur rhetorisch, zumindest habe ich keine Antwort auf diese Frage bekommen, ist Jalen Brunson the most loved New York Knickerbocker during his lifetime? Und der ist ungefähr gleich alt wie ich, Dan Labbertat, also über 50. Jetzt weiß ich nicht, glaubst du, dass die New Yorker Fanbase, die ja nicht ganz einfach ist, Jalen Brunson schon dermaßen ins Herz geschlossen hat und dass dieser NBA Cup, der Gewinn dieses NBA Cups, ihn jetzt over the hump, über meinetwegen Patrick Ewing, drüber segeln lässt? Nein.
Ich glaube nicht, dass dieser Cup, wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Cup sportlich ihn auf jetzt ein neues Level hebt. Klar könnten Zyniker jetzt sagen, ja, aber im Gegensatz zu Pat, hat er was gewonnen. Hier ist die Hardware, hier ist das Banner, das nicht gehängt wurde, das irgendwo hinten im Madison Square Garden im Geräteraum quasi zusammengerollt dann noch gelassen wurde. Spaß beiseite, Brunson ist definitiv einer der Favorite New York Knickerbockers, aber ich glaube nicht, dass er auf Pats Level ist. Ich glaube nicht, dass er auf Clyde Frazier's Level ist. Einfach, weil er noch nicht so lange dort ist. Lass ihn nochmal 4-5 Jährchen in den Playoffs die Schlachten kämpfen, vielleicht die NBA Finals erreichen mit den Knicks und dann haben wir eine andere Diskussion. Aber momentan würde ich ihn irgendwo entweder schon auf dem Mount Rushmore, ja, Top 4, Top 5 Knickerbockers All Time oder zumindest schon am Eingravieren seines Konterfeis in diese Reihe der größten Knickerbockers aller Zeiten. Aber ich glaube, das nehmen mir Knicks-Fans nicht übel, wenn ich behaupte, da ist er noch nicht ganz auf dem Level von einem Patrick Ewing, von einem Clyde Frazier, vielleicht sogar von einem Willis Reed, vielleicht noch nicht mal von einem John Starks, was so die Publikumslieblinge anbelangt. Einfach aus Gründen der Langlebigkeit. Also 2-3 Jährchen in New York, das ist nicht gleichzusetzen mit einer Dekade in den Playoffs, sich da reinhängen und die Finals zu erreichen und in den Finals zu verlieren. Und ich glaube, er hat Chancen, da hinzukommen. Und Jalen Brunson, wenn wir kurz über ihn sprechen, also er spielt eine monströse Saison und er ist definitiv irgendwo in, sag ich mal, dem Verfolgerfeld der MVP-Kandidaten, weil wenn wir von New York als bestem Team in der Eastern Conference sprechen, klar haben die Detroit Pistons noch was zu melden, was das anbelangt, aber momentan ist Jalen Brunson sicherlich einer der Kandidaten. Nicht ganz auf Jokic's Level und nicht ganz auf Shai Gilgeous-Alexander's Level, aber hey, wenn New York den Osten gewinnt, dann wird Jalen Brunson definitiv auf dem Stimmzettel am Ende der Saison landen. Also da ist er definitiv dann unter den Top 4-5. Das ist auch so die Marke, die wir immer haben, ne? Mindestens 50, 55 Siege, Top 2, Top 3 in der Conference. Und er ist ganz klar der beste Spieler, er ist ganz klar der Motor dieser Knickerbockers und er ist mit Sicherheit einer der gefährlichsten Typen der Liga. Für den gameplanst du, wenn du der Coach bist und das ist auch der Kopf der Schlange. Also Jalen Brunson, einer der Topstars in der NBA.
Vielleicht noch, na, weiß ich gar nicht, ob Luka Doncic ein noch größerer Star ist, LeBron James auf jeden Fall. Aber wie läuft es bei den Lakers? Also von den Ergebnissen her, ja eigentlich ganz prächtig. DeAndre Ayton scheint auch gut in das Team zu passen. Wie gefallen dir die Lakers augenblicklich, Sepp?
So ein bisschen wie erwartet. Also offensiv ist es schon eine absolute Macht. Luka, LeBron, Austin Reeves und punktuell auch Rollenspieler, die an jedem x-beliebigen Abend da in die Bresche springen können, wenn das der Nebenmann nicht tut. Und dementsprechend auch, ich glaube, folgerichtig Top 4, Top 5 in der Western Conference. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Form und ohne die Verteidigungsspezialisten, vor allem auf dem Flügel, eine Chance haben, dann, wenn es in den Playoffs gegen die OKC Thunders dieser Welt geht, gegen die Denver Nuggets dieser Welt, Jokic ja die Nemesis der Lakers schon seit Ewigkeiten, selbst als sie mit Anthony Davis noch einen exzellenten Verteidiger hatten, selbst gegen die Houston Rockets, die eine noch explosivere Offensive stellen und auch ein bisschen verteidigen können. Also ich glaube, wäre dann Schluss, aber die Saison dauert noch an. Trading Deadline ist erst am 5. Februar. Die 82 Spieler, die nicht getradet werden durften, bis diese Woche, am 15. Dezember, war so die erste Deadline für die ganzen Akquisitionen des Sommers. Die sind jetzt alle in dem Trademark mit drin und damit haben wir jetzt 6 bis 7 Wochen Zeit, den Kader nachzubessern, wenn wir die Lakers sind. Ich glaube schon, dass sie suchen, auf den Flügelpositionen vor allem, denn da fehlt es gerade so Point-of-Attack-Defense, also wenn der Gegner mit dem Ball dann kommt, dann wissen sie oft nicht, ist ja klar, wenn du mit Luca und mit Reeves dann auf dem Parkett stehst, dann hast du zwei sehr, sehr anfällige Verteidiger und damit bist du schon in der Hypothek. Das kann der Rest des Teams dann nur schlecht auffangen. Aber ich gehe davon aus, dass da das Management ein bisschen nachbessern wird. Ob es dann reicht, um sich letzten Endes dann reinzuschieben unter die Top 3 im Westen, da bin ich skeptisch, weil dieses Team, wie gesagt, seine Limitationen hat. Das wusste man aber schon vor der Saison. Ich glaube, bisher sind die Lakers mehr als zufrieden mit dem, was sie erreicht haben und sind so ein bisschen am Overachieven, würde man fast, würde ich fast sagen. Ja, Lakers-Fans werden jetzt sicherlich aufhorchen und sagen, ja, Moment mal, aber wir haben doch Luca und wir haben LeBron und so weiter. Stimmt alles. Der Unterschied ist eben, Regular Season ist das eine. Die schwachen Teams, die kannst du immer mal wieder wegrasieren. In den Playoffs, wenn der Gegner dann planen kann und wenn der Gegner dann deine Schwächen unbarmherzig attackieren kann, da ist dann schnell aus die Maus. Und da sind die Lakers dann, glaube ich, gefordert, in den nächsten Monaten danach zu bessern.
Ich habe dir beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, dass mein Interesse an den Dallas Mavericks enorm zurückgegangen ist, ja, aus Gründen. Cooper Flagg aber, ich habe das, ich meine, so wenig College-Basketball ich auch schaue, ich habe schon mitbekommen, dass er an Nummer 1 gedraftet wurde. Cooper Flagg könnte, wenn ich es richtig verstanden habe, vor seinem 18. Geburtstag mehr Punkte erreichen, als es Kobe Bryant erreicht hat. Ist das richtig? Kriege ich diese Statistik richtig zusammen? Und wenn ja, wie signifikant ist das? Wie gut ist Cooper Flagg?
Cooper Flagg ist sehr, sehr gut. Ich glaube, der erste 18-Jährige, der in diesen Sphären scored. Aber viele vergessen, dass Kobe zu Beginn seiner Karriere nicht so viel gespielt hat. Also Kobe war ein Highschooler. Das ist nochmal ein anderes Biest verglichen mit einem College-Freshman, der One and Done an der Universität ein Jahr absolviert und dann in die NBA kommt. Kobe kam als Spieler ohne jegliche College-Erfahrung direkt in die NBA nach der Highschool und hatte das Vergnügen, die ganzen Veteranen im Kader nach und nach dann im Training quasi killen zu dürfen und sich so Spielzeit zu ergattern. Also Kobe war nicht Cooper in seiner ersten Saison und die Lakers waren nicht auf ihn angewiesen, so wie es die Dallas Mavericks auf Cooper Flagg sind. Flagg ist der ganz klar talentierteste Rookie in diesem Jahrgang. Er hat ziemlich langsam begonnen. Zyniker behaupten, dass Jason Kidd, der Mavericks Coach, Cooper Flagg absichtlich als Point Guard hat agieren lassen, um Nico Harrison zu feuern, weil er wusste, dass die Dallas Mavericks dadurch kaum eine Chance haben. Sie haben aber auch viele Verletzte gehabt, also Kyrie Irving nach wie vor mit der Kreuzbandverletzung raus, der wird vielleicht nach der All-Star-Pause wieder auf dem Parkett stehen. Die anderen Ersatz-Point Guards auch waren lange verletzt, da hat es gerade an Ballhandling extrem gefehlt und Cooper hat gezeigt, dass er die Möglichkeit hat, einer der besten und vielseitigsten und vollständigsten Spieler der NBA eines Tages werden zu können. Er ist jetzt schon seinem Alter weit voraus, das war er schon bei den Blue Devils auf dem College. Nicht vergessen, er hat damals gegen die US-Amerikaner, gegen das Redeem Team, gegen das neue Dream Team trainiert, war Teil des Team USA Kaders und hat gegen diese Jungs auch gespielt und mehr als nur sein Mann gestanden. Er ist, wie gesagt, physisch und spielerisch einer der talentiertesten Youngster in der NBA und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis die Mavs vollständig ihm gehören. So ein bisschen das Problem der Dallas Mavericks ist, dass sie immer noch zweigleisig fahren. Sie haben immer noch diesen Nico Harrison Hangover-Kader mit Anthony Davis, mit allen Big Men, die sie damals für Luka Doncic verpflichtet hatten, ein PJ Washington, ein Gafford, Derek Lively ist jetzt für den Rest der Saison verletzt raus, Kyrie Irving ist noch da, den hatte man damals auch als Lukas Partner geholt, auch ein Veteran, der sehr verletzungsanfällig ist. Anthony Davis, da gibt es Trade-Gerüchte, Fragen, will man den abgeben, will man komplett alles einreißen oder will man um Cooper Flagg herum aufbauen? Das ist so ein bisschen die Frage. Das Problem so ein bisschen, dass die Mavs haben, sie sind nicht schlecht genug, um zu tanken, um direkt sich fallen zu lassen. Also da gibt es Teams, vor allem in der Western Conference, die sind nochmal Galaxien schlechter als die Dallas Mavericks. Und sie klopfen an die Play-In-Plätze. Also wenn AD wieder fit ist, wenn Kyrie vielleicht sogar zurückkommt, diese drei zusammen. Es gibt viele Fans, die sagen, wollen wir das nicht erstmal ein bisschen sehen? Also wollen wir nicht sehen, wie Kyrie mit Cooper, mit AD zusammen Basketball spielen? Und pardon my friends, scheiß mal auf diese ganze Nico Harrison-Hirngespinste, aber dieses Trio, wäre das nicht ein exzellentes Trio in der Western Conference? Also man kann sich das schon vorstellen als Basketballfan, wie ein Point Guard, der so offensiv talentiert ist wie ein Kyrie Irving, ein Cooper Flagg, der so ein bisschen alles amalgamiert, und dann ein dominanter Big Man wie Anthony Davis. Wie gesagt, bei diesen beiden vor allem, Kyrie und AD, wenn die gesund bleiben mit Cooper zusammen, also vielleicht ginge da was für Dallas. Jetzt mal schauen, was das neue Management macht. Was du oft nicht tun willst, und das war leider das Bornierte an Nico Harrison, ist, du willst einem Team die Chance geben, erstmal dir was zu zeigen, bevor du solche Entscheidungen dann triffst. Und nicht vorschnell handeln. Also bevor wir Informationen gesammelt haben, wie diese drei zusammen agieren, sollten wir nicht Anthony Davis wegschicken und Kyrie Irving wegtraden und uns von all diesen Veteranen trennen. Denn das können wir im Sommer immer noch tun. Also besteht keine Dringlichkeit, AD jetzt zu traden. Es besteht keine Dringlichkeit, Kyrie Irving jetzt wegzugeben und alles um Cooper herum aufzubauen. Sollte man entscheiden, dass das der beste Weg vorwärts ist, dann kann man das ab dem Sommer immer noch genauso tun. Und Jens, sei nicht überrascht, wenn die Dallas Mavericks gegen Ende der Saison, in der zweiten Saisonhälfte, sage ich mal, nach dem All-Star-Break, einen kleinen Run starten und du vielleicht ein bisschen wieder reingesaugt werden könntest in das Mavericks-Fantum.
Wenn Dirk Nowitzki Assistant Head Coach wird, dann vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er sich das antut. Abschließend noch ganz kurz die Frage.
Dirk ist ja Berater. Ja, ist Berater. Also Dirk ist ja jetzt wieder involviert zum Glück. Also dann kann man sagen, schlechter als es bisher war. Also du bist durch das tiefste Tal schon hindurch. Vielleicht kommt da wieder die Hoffnung für dich.
Ja, naja, trotzdem. Es hängt so an der Person Luca, wie es früher an der Person Dirk gehangen hat. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 740.
Hallo, hier ist Per Günther von Radziffer Molen. Ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The Remains of the Week. Was ist liegen geblieben in dieser Woche? Leon Dreiseitel hat mal wieder eine Bestmarke aufgestellt, aus deutscher Sicht, 1.000 Punkte. Nicht nur das, sogar mehr als 1.000 Punkte. Und das noch dazu gegen die Pittsburgh Penguins, von denen ich keine Ahnung habe, wie es in diesem Jahr, ich könnte natürlich auf die Tabelle schauen, aber ich habe keine Ahnung, wie gut die in diesem Jahr sind. But anyway, Leon hat es wieder getan und da hätte man natürlich mit Heiko und mit Jürgen drüber sprechen können, aber die Logistik hat dagegen gesprochen, weil ich am Mittwoch erst spät in die Steiermark gefahren bin und überhaupt, es gab viele Themen, die es da zu bespielen gab im Auto, und da habe ich jetzt für Heiko und für Jürgen keinen Termin gefunden, der uns allen gepasst hätte, aber ja klar. Darüber hätte man sprechen können und sollen und vielleicht müssen. Fahnenträger wird er ja nicht sein. Das hat Heiko uns noch zukommen lassen, weil die NHL wohl möchte, und das ist ja auch eine spannende Frage, die wir beim nächsten Mal hoffentlich klären können, die NHL offenbar möchte, dass alle NHL-Spieler gleichzeitig rüberfliegen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Heiko, und das ist jetzt wieder ganz gefährliches Halbwissen, und ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel, aber dass es da schon mal eine Ausnahme gab. Also das wäre eine spannende Geschichte, die wir beim nächsten Mal hoffentlich beleuchten. So, was ist noch liegen geblieben? Ich finde in diesem Jahr keinen Grip für das Skispringen. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht kommt es dann mit der Vier-Schanzentournee, aber es ist ganz, ganz schwierig, dass ich da meinen Finger drauf lege. Ja, ich habe mitbekommen, Domen Preutz ist im Moment wieder gut in Form, aber zu Beginn des Jahres haben doch die Österreicher alle drei ersten Plätze belegt im Springen. Kraft ist nach wie vor gut. Letzte Woche haben wir mit Andi Goldberger gesprochen, ja, aber wenn so viel los ist, dann stelle ich bei mir leider fest, dass das Skispringen hinten runterfällt. Verrückt eigentlich, ja, weil es ja doch sehr überschaubar ist, zeitlich der Aufwand, wenn man zum zweiten Durchgang kommt. Es ist alles okay, aber irgendwie fehlt mir der Grip auf die Skisprungsaison, 20, 25, 26. Wie gesagt, wenn es dann nach Oberstdorf geht, möglicherweise kommt das dann wieder. Aber man würde nicht, oder ich würde jetzt da nicht so wahnsinnig viel Geld drauf wetten. Ja, und die dritte Geschichte, das würde mich schon mal interessieren, aber das ist halt so schwierig, Experten zu bekommen, finde ich, für den Langlauf. Da habe ich jetzt wieder ein kleines bisschen geschaut, ja, dass man ein bisschen Tour de Ski vielleicht vorschauen würde. Aber Langlauf der Männer ist ja komplett absurd, weil es am Ende des Tages nur die norwegischen Meisterschaften sind. Da war dieses eine Rennen, wo Mika Vermeulen, Österreicher, als neunter bester Nicht-Norweger geworden ist. Und es ist ein absolutes fucking Gemetzel, was die untereinander im Hinblick auch auf Olympia runterreißen müssen. Ja, geht ja nicht anders, dass die einfach sich gegenseitig, und Klebo könnte einer der wenigen sein, der da immer, dass der gesetzt ist aufgrund seiner Erfolge, aber das ist schon extrem schwierig. Ja, also da würde ich ihm gern, ich weiß aber nicht mit wem, Jochen Behle wäre super natürlich, ja, aber Jochen Behle habe ich, glaube ich, schon mal angefragt und irgendwie, oder nee, ich habe irgendwie keine Adresse bekommen, also das wäre ein Thema, das ich gerne mal besprechen würde. Ansonsten glaube ich, dass wir relativ gut dabei sind, was die Themen angeht, nicht allzu viel versäumt, aber ein bisschen was ist doch immer.
Grüße, Harren Bertolo, live aus Kitzbühel, und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 740, und da denkt man sich, naja, komm, kurz vor Weihnachten ist im Tennis nichts los, aber weit gefehlt. Und schön, dass wir uns davor schon, bevor wir wussten, dass was los ist. Also die Next Gen Finals, das wussten wir schon, dass Justin Engel dabei ist auch. Aber umso schöner, dass Stefan Hempel ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Stefan.
Herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit.
Ja, Carlos Alcaraz trennt sich von Juan Carlos Ferrero. Das ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ungefähr einen Tag her, die Bekanntgabe dieser Trennung. Und Stefan, man hört so ein bisschen raus jetzt, was man so liest, dass Vater Alcaraz da die treibende Kraft dahinter gewesen sein soll. Ich habe keine Anzeichen bemerkt in den letzten Wochen und Monaten. Ich meine, woher auch, aber man hat die beiden immer zusammen gesehen. Hat dich das auch so überrascht, wie viele andere in der Branche?
Also grundsätzlich, was den Mechanismus angeht, nicht, weil ich glaube, wenn du so eng bist und über Jahre hinweg arbeitest, brauchst du auch mal wieder einen neuen Input. Das haben ja die Großen in der Szene immer wieder gemacht. Ne? Schau auf Djokovic, ne? Der war auch ein Leben lang mit Marian Weider unterwegs, obwohl er eine ganze Dekade mit dem verbracht hat. Der hatte mal Becker, der hat sich mal mit Ivanisevic ausgetauscht. Ja? Also dieses neue Stimme hören, neue Ansätze auch mal ein bisschen reinbringen, sich dadurch zu verbessern und den nächsten Schritt oder noch einen kleinen Schritt weiter nach oben zu gehen, ist nachvollziehbar. Und klar ist natürlich diese Kombination Ferrero-Alcaraz eine unglaubliche Erfolgsstory, wo man erstmal guckt und denkt, boah, warum jetzt eigentlich nicht? Bei euch läuft es doch eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn man so diesen Tennis-Trainer-Spieler-Mechanismus erkennt, wie so eine Beziehung aussieht, man darf ja nicht vergessen, es gibt auch noch Lopez, ich glaube, der bleibt im Team auch mit dabei.
Ja.
Also Ferrero war jetzt nicht immer das ganze Jahr an der Seite, aber trotzdem schon über weite Strecken. Ich kann das verstehen, dass du nach einer gewissen Zeit vielleicht mal sagst, hey, auch wenn das richtig gut läuft, um noch besser zu werden, vielleicht doch nochmal eine andere Stimme.
Ich habe es ein kleines bisschen verglichen, und ich weiß, das ist, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber mit dem, was Jannik Sinner halt viel früher in seiner Karriere auch gemacht hat. Damals, als es hieß, er trennt sich von Ricardo Piatti, hat man sich vielleicht auch gedacht, na, ist das vielleicht ein zu großes Risiko, dass es zu Simone Vagnozzi geht, dass er dann Darren Cahill dazu holt, natürlich der Königsmove gewissermaßen. Aber darf man das vergleichen, Stefan, oder sind einfach die Phasen in den Karrieren der beiden zu unterschiedlich, weil Alcaraz hat jetzt schon 6 Grand-Slam-Titel gewonnen?
Ich glaube, du kannst Ferrero nicht mit Piatti vergleichen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Piatti ist also der klassische Coach, Akademie, schon immer auf Trainerrolle bezogen. Ferrero ist ja selber ein Weltklasse-Spieler gewesen, war die Eins der Welt Paris und so weiter. Das ist nochmal ein anderer Input, glaube ich. Ich glaube, der erzählt dir noch mehr, wie es sich anfühlt. Mhm. Ne? Also es selber erleben ist nochmal, glaube ich, ein großer Unterschied. Und über Grand-Slam-Finals zu sprechen, als jetzt so diese klassische Trainerrolle zu haben. Aber prinzipiell geht es immer um die gleiche Frage. Hole ich mir einfach nochmal anderen Input ins Haus, um vielleicht noch besser zu werden? Und ob du dann lange mit Piatti zusammengearbeitet hast oder Ferrero spielt dann in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht so die große Rolle. Es gibt auch Kombinationen, die sind in dieser Zweierkonstellation ein Leben lang zufrieden, ne? Gibt es auch. Aber weiß nicht, also bei Musetti deutet sich zum Beispiel sowas an, ne? Der hat seinen Jugendcoach immer noch an seiner Seite. Ja. Aber auch Medvedev zum Beispiel, ne, hat jetzt mal eine andere Nummer da gewählt, ne, nach ganz langer Zeit, ne? Also muss man auch sagen. Ja. Also jeder, wie er denkt, ne, also wenn du mit dem zufrieden bist, was du hast und es läuft erfolgreich und gut, kannst du es natürlich immer weitermachen. Aber in der Weltspitze geht es natürlich um viele kleine Prozente und da kann ein Trainer schon mal mit ein paar anderen Ideen, sage ich mal, auch viel bewirken. Ne?
Tja, was denkt sich Alexander Zverev, wenn er diese Nachricht hört? Gar nichts? Mhm. Also gar nichts im Sinne von, ist mir wurscht? Oder denkt er sich, könnte ich mir vielleicht auch mal überlegen?
Er denkt sich auf jeden Fall nicht, ich rufe sofort Juan Carlos Ferrero an und frage, ob er mir helfen kann.
Genau, das denkt er sich nicht. Das hatten wir schon und die Pünktlichkeitsdiskussion.
Genau.
Aber ich weiß halt nicht, ich meine, Zverev scheint sich so wohl zu fühlen in diesem Umfeld, das er hat, das ist halt schwierig.
Ja, ja, so ist es. Der hat so sein Inner Circle und er verändert ihn nicht wesentlich. Und du musst es selber wissen am Ende des Tages, ne? Auch obwohl es viele Menschen auf dem Tennisplaneten gibt, die sagen, hol dir doch mal was anderes ins Haus. Und er probiert ja, ne? Also so Nadal war ja irgendwie eine Idee, aber die Idee hat nicht funktioniert, weil Nadal nicht die Zeit hat oder nicht die Muße, sich da in dieses Team zu begeben und auf der Tour dann bei Zverev mit dabei zu sein. Wobei es, glaube ich, Zverev sich gewünscht hätte. So habe ich zumindest verstanden. Aber eine neue Idee ist mir jetzt nicht bekannt.
Ja. Schauen wir mal, vielleicht kommt eine. Vielleicht in den vielen Ferientagen mit Marcelo Melo, vielleicht ist ja da eine neue Idee geboren worden. So, Stefan und ich nehmen auf am Donnerstagvormittag. Das heißt, Justin Engel, wir nehmen auf im Grunde genommen 50 Minuten Stand jetzt, bevor Justin sein zweites Spiel absolvieren wird gegen Dino Prismic. Justin ist spät reingerutscht, aber Stefan, so wie ich ihn kennengelernt habe, die paar Minuten, die du netterweise mir ihn vermittelt hast, er war wahrscheinlich komplett ready, dass er dort und hat es möglicherweise auch schon geahnt, dass er da in Cheddar spielen kann.
Das ganze Team hat drauf spekuliert, das muss man sagen. Auch die Info mit Menzig wusste das Team schon ein bisschen vorher. Also da war schon eine kleine Vorlaufzeit da. Man hat natürlich auch überlegt, ne, von Zecca, Tino Menzig, Tino ist jetzt dabei, aber macht es so Sinn noch auf dem Level, auf dem sie sich befinden? Darum geht es so. Es geht auch um körperliche Komponenten bei Menzig und Fonseca, aber die geografische Lage von Cheddar ist nicht so schlecht, ne? Wenn du dann gleich rüber gehst nach Australien, insofern kann man das machen. Nee, der war vorbereitet, weil er wäre sowieso dabei gewesen als Ersatzspieler, dann wäre es halt eine coole Trainingswoche gewesen, weil die Voraussetzungen in Saudi-Arabien sind super, da fehlt es an nichts, ne? Belag passt, Trainingsniveau passt, insofern hat er sich schon auf dieses Event grundsätzlich vorbereitet und war bereit und hat sich riesig gefreut, als dann tatsächlich das Go kam, in der Gruppe mitspielen zu dürfen.
Ja, also Prismic, Basavaredi, der ja den von Stefan angesprochenen Ex-Coach von Daniil Medvedev seiner Seite Servara. Hat. Servara und eben gestern gegen Alexander Blocks verloren in 4 Sätzen. Wie ist die Idee jetzt von Justin nach Cheddar und wer wird an seiner Seite sein dann in Australien?
Also die Idee ist, dass er Weihnachten in Deutschland ist.
Ach, okay.
Und dann, er kommt nochmal zurück und dann geht es kurz vor dem Jahreswechsel nach Australien mit Ulf Fischer. Dann kommt es drauf an, wo er reinkommt, entweder Canberra, Brisbane oder Hongkong. Canberra ist ein Challenger, Brisbane ist ein ATP 250. wo Wildcards vergeben werden, wo die Next Gen, glaube ich, auch nochmal Möglichkeiten hat, also ATP über Next Gen, über dieses Event da was zu machen, aber da ist noch gar nichts klar. Die warten, glaube ich, das Turnier erstmal ab und würden sich dann entscheiden wollen. Ja, und dann ist Qualifikation Australian Open und dann hoffen wir, dass es gut funktioniert.
Ja, Ulf Fischer, wer ihn nicht kennt, magst du kurz, also ich bringe ihn mit Florian Mayer in Verbindung, ursächlich. Was muss man sonst noch über Ulf Fischer wissen?
Davis Cup Coach mit Patrick Kühnen, ist bei Tommy Haas Coach gewesen, bei Radulescu und Dregmann war es ein Grand Slam Viertelfinale mit ihm. Benjamin Becker, also sehr viel Erfahrung, gerade auch im Jugendbereich mit gestandenen Profis, also bringt die komplette Palette mit, spielt selbst auch einen guten Ball, war jetzt immer mal wieder in München und hat mit Justin da in der Base auch trainiert, war ich ein paar Mal noch mit dabei. Ja, also den Austausch gibt es schon lange über den Horst, Papa, also über die letzten 10 Jahre, also Ulf kennt Justin schon lange, hat ihn im Blick, wird immer wieder auch mal telefoniert und deswegen ist für Justin der Ulf auch jetzt nicht ein komplett neuer Mensch in seinem Team. Ja.
Okay. So, wenn wir jetzt schon über Coaches sprechen, müssen wir den ganz, ganz harten Cut nach Nürnberg machen, wo der Coach Miro Klose in der vergangenen Spielzeit, Stefan, extrem früh angezählt war.
Ja.
Und wo ich aber jetzt vor ein paar Wochen höre, der Vertrag wird verlängert. Ergebnis Sport Fußball oder gibt es auch andere Gründe? Hat Miro Klose die Verantwortlichen beim 1. FC Nürnberg dermaßen überzeugt, dass es jetzt heißt, komm, du Weltmeister, du Legende, du, mit dir machen wir länger weiter.
Boah, ich die Infos, die du jetzt hast, die habe ich gar nicht. Also ich glaube, mein Gefühl ist, es ist gar nicht klar, ob der verlängert.
Ach wirklich? Ich dachte, es wäre ja schon komplett sicher, dass er verlängert wird.
Kann sein, aber... Also ich finde die Situation extrem spannend, wenn man es mal positiv formulieren will.
Okay,
also
ja, bitte.
Warum hat der 1. FC Nürnberg nach diesen 6 Spielen mit 4 Siegen und 2 Unentschieden und der Jahreshauptversammlung als genialen Termin den Vertrag mit Miro Klose nicht verlängert? Ich habe mir damals gedacht, wenn er es jetzt nicht macht, dann können in ein paar Wochen die Dinge ganz anders liegen, weil... Genauso ist es gekommen. Ne? 3 Spiele, 1 Punkt, Niederlage in Magdeburg, Niederlage auf Schalke, unentschieden im Derby. Und jetzt kommt Hannover, da gewinnst du normalerweise auch nicht so hoch. Ich weiß nicht, ob du mit den letzten Ergebnissen dann zwingend mit Miro Klose den Vertrag verlängerst. Es kann sein, aber ich finde, der Verein hat es verpasst, wenn man es unbedingt wollte, das zu einem guten Zeitpunkt zu machen. Das, was du mit Sicherheit richtig angedeutet hast, dass Miro Klose ein unheimlich gutes Standing dort hat, weil halt Miro Klose, ne, und Weltmeister und so. Aber man, und vor allem, man hat ja schon 2-mal, als der Druck richtig groß war, ihm die Stange gehalten. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, dass nach dieser unglaublich guten Serie und einem Zeitpunkt, sage ich mal, kurz vor Weihnachten, wenn der Vertrag ausläuft, musst du ja irgendwann mal was machen, weil du musst ja im Winter, die Winterpause ist extrem kurz, da musst du dich von Spielern trennen. Er hat ja 6, 7 Spieler komplett aussortiert, namhafte Neuzugänge übrigens teilweise auch, wie Telalovic zum Beispiel, der letztes Jahr in Ulm ganz gut funktioniert hat. Da musst du ja als Spieler wissen, welcher Trainer in der nächsten Saison da ist. Hm, also ja. Ich finde, mit einer offenen Trainerpersonalie in die Winterpause zu gehen, ist keine gute Idee.
Okay.
Aber Schatzi Alexo hat er gesagt, irgendwie, also als wir ihn mehrmals gefragt haben, oh, das kann Weihnachten sein, das kann aber auch Silvester sein, also das finde ich ja extrem, extrem seltsam. Du kannst doch nicht jetzt bis Silvester warten und dann irgendwie verkünden, so und so ist es. Also wenn du von Miro Klose überzeugt bist, ne, alle, Aufsichtsrat, Sportvorstand, Verein, so, dann hättest du es doch jetzt machen müssen eigentlich. Also dann hättest du doch diese 6 Spiele nutzen müssen. Okay, diese Entwicklung ist genau die richtige. Miro Klose, unser Mann, 2-Jahres-Vertrag, Bums. Und jetzt lässt du es laufen. Ich glaube, dass da irgendwas nicht stimmt, weil, also ich glaube, dass zum Beispiel, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, hey, warte mal, weil Schatzi Alexo und Klose sind ja relativ eng, die kennen sich seit seinen Trainer, ne, DFB-Zeiten zusammengearbeitet und so weiter. Diese Verbindung muss man kennen. Aber für mich fühlt es sich so an, als wenn andere Kräfte im Verein den Sportvorstand da ausgebremst hätten.
Ja, da, ich meine, da fange ich die Pferde gleich wieder ein, die ich losgelassen habe.
Ja, ja, aber also so stellt sich's für mich dar, weil Chance verpasst. Also wenn Schatzi Alexo der mächtige Mann im Club ist, dann hätte der zu 1000% den Vertrag, also mit einer frohen Botschaft auch an der Jahreshauptversammlung doch verlängern müssen.
Mhm. Okay. Also,
weiß nicht.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich dein Gefühl. Ich dachte, das wäre tatsächlich schon passiert. Na gut,
du hast das. Was aber nicht heißt, dass die jetzt in 3 Tagen nach dem 0-1 gegen Hannover um die Ecke kommen und sagen, übrigens, wir verlängern den Vertrag um 2 Jahre. Ob sie es dann den richtigen Zeitpunkt erwischt hast, um so eine frohe Botschaft zu verkünden, wage ich zu bezweifeln. Ne? So, aber dann ist es so, das kann schon sein. Aber ich finde Timing extrem komisch.
Stefan, egal wie auch immer. Abschließende Frage. In welcher Liga werden im kommenden Jahr der Hamburger Sportverein und Schalke 04 gegeneinander spielen?
Oh, lass mich kurz überlegen. In der zweiten Liga, 100%.
Wirklich? Glaubst du nicht, dass Schalke aufsteigt?
Nee.
Mit diesen.
Also, allein das Spiel gegen Nürnberg jetzt am Ding. Also, ich glaube, so vom Glück geküsst, wie die im Moment sind, mit irgendwie 1-0 und immer 30% Ballbesitz, auch eine Qualität, keine Frage. Aber je nachdem, was sie jetzt in der Winterpause machen, vielleicht holen sie noch ein Personal oder so. Aber wenn das gut geht, dann Respekt. Dann hast du vielleicht auch verdient. Aber mit dem Fußball jetzt so und den knappen Ergebnissen, also und da waren so viele Spiele dabei, die eigentlich nicht gewinnen dürfen, da finde ich andere Vereine besser oder Mannschaften besser. Und aber wenn es am Ende reicht, ist gut. Aber ich gehe davon aus, HSV gegen Schalke, zweite Liga nächste Saison.
You heard it here first. Das war's, die Big Show 740. Danke dir, Stefan. Danke an alle anderen, die dabei waren. Möglicherweise hören wir uns vor Weihnachten schon mal wieder. Aber schöne Weihnachten, lieber Stefan. Und alle, die uns vor Weihnachten nicht mehr hören. Aber ich glaube, sogar der Stefan hört uns.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!